Ja, vielen Dank, Jürgen, für das Gebet noch. Wir werden uns heute wieder in den Titusbrief begeben, den ich ja schon jetzt seit längerem mit manchen Auslassungen, mit manchen Pausen betrachte mit euch. Und wir waren vergangenes Mal schon und die letzten dreimal schon in dem Abschnitt ab Kapitel 2. Und dort wird ja, ich lese nochmal Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Hier sollen nun bestimmte Anweisungen gegeben werden und werden bestimmte Anweisungen gegeben, wie man denn nun zu leben hat als einer, der das Evangelium glaubt, wie sich diese Lehre in Werken niederschlagen soll, wie dieser Glaube, was für ein Leben dieser Glaube hervorbringen sollen. Und wir hatten schon gesehen, das sind verschiedene Gruppen, auf die Paulus ganz speziell eingeht. Wir hatten einmal die alten Männer und die alten Frauen und beim vergangenen Mal die jungen Frauen und dieses Mal widmen wir uns den jungen Männern. Und zwar ab Vers 2 und zwar bis Vers 8. Titus 2, die Verse 6 bis 8 werden heute unser Text sein. Ich möchte schon mal vorwegnehmen, je nachdem, was für eine Übersetzung du nun vor dir hast, ist es eine größere oder kleinere Frage, ob nun die Verse 7 bis 8 auch noch mit als Anweisung für die jungen Männer gelten sollten. Nun, ich werde nachher noch zeigen, dass es so ist. Und daher sind auch das die Verse, die wir gemeinsam betrachten werden. Und nun zu Beginn werde ich sie einmal vorlesen. Titus 2, die Verse 6 bis 8. Dort schreibt Paulus an Titus, gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverdorbenheit, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Das sind unsere Verse für heute. Wie ja schon gesagt und gleich gesehen hier, die Gruppe, die ich heute ansprechen will, die Gott heute ansprechen will, die Gottes Wort hier anspricht, sind die jungen Männer. Nun, was sind junge Männer? Diese Gruppe kann natürlich nicht an einem bestimmten Tag geschieden werden. Bis 40 bist du jung und ab da bist du alt. Nein, so ist es nicht. Als eine gewisse Grenze, die wir an anderer Stelle im Neuen Testament sehen können, ist 60. Das ist bei den Witwen die Grenze, wenn sie wirklich eben als alte Witwen gelten. Aber auch bis dahin ist man natürlich nicht, ja, einfach ein junger Mann, sondern fast schon logisch, mit den Jahren wird man eben immer weniger jung und immer mehr alt. Und daher kann sich ja, oder vielleicht noch anders gesagt, wodurch kennzeichnet sich jung sein und alt sein? Nun, wer jung ist, hat noch besonders viel Energie und wer alt ist, hat besonders viel Erfahrung. Und wer nun also denkt, dass er noch etwas Erfahrung vertragen könnte und noch etwas Energie übrig hat, der darf sich heute Morgen angesprochen fühlen als mehr oder weniger junger Mann. Die Punkte der Ermahnung, die wir sehen werden und betrachten werden, habe ich wie folgt mir überschrieben, und zwar, junge Männer brauchen Besonnenheit, junge Männer brauchen Vorbilder, junge Männer brauchen Ernsthaftigkeit, junge Männer brauchen eine beherrschte Zunge und junge Männer brauchen einen Blick für Gottes Werk. Das sind die Punkte, die wir in diesem Text heute sehen werden, als Ermahnung für die jungen Männer. Junge Männer, was gibt es dazu zu sagen? Nun, vorweg kann gesagt werden, junge Männer haben viel Potenzial, um wirklich Werkzeuge in der Hand Gottes zu werden. Junge Männer haben Kraft, Energie, Kreativität. Junge Männer sind potenzielle zukünftige Älteste oder Verkündiger oder sonstige Diener am Reich Gottes auf sonstige Art. Allerdings sind sie genauso potenzielle Trinker und Spieler oder auf potenziell erfolgreiche Geschäftsmänner und Familienväter, die sich aber für nichts weniger interessieren als für den Bau der Gemeinde Gottes. Es gibt also viel zu gewinnen und viel zu verlieren. Und ich weiß selbst, ja, ich kann mich da natürlich gut reinversetzen, weil ich natürlich einer der Ersten bin, die durch diesen Text und was darin steckt, heute ermahnt wird. Und so ging es mir auch schon in der Vorbereitung, dass mir manches ins Herz gedrungen ist. Und ich hoffe, dass wirklich es jedem jungen Mann heute auch wirklich ins Herz dringt und dass jeder das wirklich als Anlass nimmt, sich wirklich heute Mittag, heute ist Sonntag, heute hat jeder Zeit, zumindest ein bisschen sich zu überprüfen, ins Gebet zu gehen und wirklich zu prüfen, Herr, bin ich ein junger Mann, wie du ihn haben möchtest oder nicht? Denn wie gesagt, es gibt viel zu gewinnen und viel zu verlieren. Und das beschreibt sehr gut der Mann J.C. Ryle in seinem Buch Gedanken für junge Männer. Ich werde dieses Buch häufiger zitieren, weil es einfach sehr viel Weisheit gerade für diese, für unsere Personengruppe enthält. Und er schreibt am Anfang seines Buchs Folgendes: Fragen Sie doch irgendeinen treuen Diener des Evangeliums und sehen, was er uns zu sagen hat. Wer erscheint am unregelmäßigsten zu den Sonntagsgottesdiensten? Wer ist am schwersten zu wöchentlichen Bibelvorträgen und Gebetsstunden zu bewegen? Wer ist bei Predigten am unaufmerksamsten? Welcher Teil seiner Gemeinde macht ihm am meisten Sorgen? Wer benötigt am häufigsten Warnung und Zurechtweisung? Wer lässt sich am schnellsten vom richtigen Weg abbringen und reagiert am zögerlichsten auf Warnungen und guten Rat? Wer ist am schwersten zu disziplinieren und in vernünftigen Grenzen zu halten? Im Allgemeinen lautet die Antwort: die jungen Männer. Das schreibt dieser Mann damals vor 100 Jahren, um damit eben auch zu zeigen, dass eben diese Gruppe von Menschen besonders auch dazu tendiert, eben den falschen Weg zu wählen. Ja? Und diese Beobachtung wird heute noch gleichermaßen gemacht. Ja? An vielen Orten, sei es beim EBTC oder bei Camp Impact, habe ich aus verschiedenen Gemeinden eben auch diese Rückmeldung schon gehört, dass eben gerade junge Männer weitaus weniger oder oftmals weit weniger Interesse für geistliche Dinge zeigen als Frauen. Grundsätzlich Männer, aber besonders junge Männer. In jungen Männern steckt also viel Potenzial für das Reich Gottes, aber auch ein scheinbar ein Drang, dieses Potenzial zu vergeuden. Und deshalb hoffe ich, dass diese Predigt, diese Ermahnung heute wirklich in manches Gewissen dringt, sodass jeder sich wirklich untersucht, wird bei mir das Potenzial, das Gott in mich gelegt hat, vergeudet oder ausgeschöpft. Aber beginnen wir nun mit den Ermahnungen, die eben der Herr durch seinen Knecht Paulus uns hier gibt. Und das Erste, was er nennt, ist Besonnenheit. Junge Männer brauchen Besonnenheit. Vers 6, gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Und wir sehen schon, dass diese Eigenschaft hier hervorgehoben wird, dass sie hier so alleine genannt wird, während der Rest alles verpackt in das Vorbild von Titus genannt wird. Und wir hatten auch schon in den letzten Vorträgen die Besonnenheit als wichtige Eigenschaft gesehen, als wichtige Tugend, die ein Leben, das der Lehre entspricht, kennzeichnet. Besonnenheit. Nun, was ist Besonnenheit? Um es nochmal zu wiederholen. Besonnen sein heißt viel wie bedacht sein, denken, überlegen, vom gesunden Verstand sein, sorgfältiges Abwägen für verantwortungsvolles Handeln, beschreibt es ein Wörterbuch. Und anders ausgedrückt könnte man noch sagen, fähig zur Selbstbeherrschung, weil bedacht und nicht triebgesteuert. Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt. Nicht trieb- und fremdgesteuert, sondern wirklich bedacht, überlegt. Und daher auch ein bedachtes und überlegtes Handeln. Nun, in dieser einen Tugend, sie würde vor sehr vielen Irrwegen schützen. Und ich denke, deshalb steht sie hier auch so alleine. Es gibt gerade bei jungen Männern sehr viel, was sie vom richtigen Weg abbringen könnte und droht sie davon abzubringen. Und gerade Besonnenheit ist eben die Tugend, die davor schützen soll, die sie auf den, die uns auf dem richtigen Weg halten und leiten soll. Denn es ist gerade Gedankenlosigkeit und ein unbeschwerter Lebensstil, der oft auf den falschen Weg führt. Einfach nicht nachzudenken, nicht zu überlegen, welche Konsequenzen hat mein Handeln. Nicht nicht zu bedenken, dass mein jetziges Handeln, wie ich jetzt mein Leben präge und vorbestimme, die komplette Zukunft beeinflussen wird. Um das zu verstehen und richtige Entscheidungen darauf zu treffen, braucht es eben Besonnenheit, Überlegtheit und nicht Gedankenlosigkeit. Es gibt viele Gefahren, die auf einen falschen Weg führen, und ein paar möchte ich hier noch ganz speziell ansprechen. Und das erste davon ist Stolz. Stolz ist eine Sache, die viele junge Männer auf falsche Wege führt und falschen Wegen hält. Wieder schreibt Ryle dazu: Stolz ist von Natur aus im Herzen von uns allen. Wir wurden stolz geboren, aber nirgends herrscht der Stolz so stark wie im Herzen eines jungen Mannes. Nirgends herrscht er so stark wie im Herzen eines jungen Mannes. Warum? Weil wir scheinbar die Überzeugung haben, dass wir besonders viel haben, worauf wir stolz sein können. Ein weiteres Zitat von Ryle, als Ermahnung an eben uns junge Männer: Seid nicht stolz auf eure Fähigkeiten, eure Kraft, euer Wissen, eure Erscheinung oder eure Intelligenz. Seid nicht stolz auf euch selbst und auf das, was ihr besitzt. All das entsteht, weil ihr euch selbst und die Welt nicht kennt. Je älter ihr werdet und je mehr ihr seht, umso weniger Grund findet ihr, stolz zu sein. Unwissenheit und mangelnde Erfahrung sind die Grundlage für Stolz. Wird die Grundlage entzogen, nimmt der Stolz ab. Zitat Ende. Also Stolz ist besonders eine Gefahr bei jungen Männern, weil ihr Stolz noch besonders wenig gebrochen wurde. Wir tendieren dazu, und ich muss das aus eigener Erfahrung sagen, ja, wir tendieren dazu, stolz zu sein. Wir tendieren dazu, zu denken, Recht zu haben. Wir tendieren dazu, ja, vor allem Alten gegenüber mehr Recht zu haben. Und dieser Stolz ist ein Fallstrick. Nun, auf der einen Seite hindert er die Bekehrung. Ja, es geht ja nicht nur an, diese Ermahnung geht ja nicht nur an die schon Bekehrten, sondern auch an die, die sich eben noch zieren, sich zu bekehren. Und warum vielleicht? Weil sie stolz sind, weil sie sich für toll halten, weil sie gar nicht fähig sind, ihre eigene Sünde und Verdorbenheit zu ergründen, weil sie viel zu beschäftigt damit sind. Vielleicht bist du viel zu beschäftigt damit, eben deine eigene Größe und was du alles Tolles kannst, zu bedenken und dich dafür zu rühmen und in Selbstgefälligkeit zu baden. Das erzeugt Stolz, aber genau das hindert daran eben, von sich selbst, ja, sich vor sich selbst zu ekeln, vor der eigenen Sünde, was nötig ist, um sich überhaupt zu bekehren, was nötig ist, um Gnade in Anspruch zu nehmen. Wenn ich Gnade brauche, dann heißt das, ich habe nichts, nichts, worauf ich stolz sein kann. Stolz hindert an Bekehrung, hindert dich dein Stolz an Bekehrung. Aber selbst wenn du bekehrt bist, wenn du eigentlich im Herzen eingesehen hast, okay, ich bin ein verlorener Sünder, ich brauche wirklich Gnade, sonst würde ich zu Recht verdammt werden, so kann es trotzdem sein und ist leider oft so, dass obwohl wir einmal diese Haltung eingenommen haben, dann doch wieder, vielleicht nur 2 Stunden später, uns doch wieder für toll halten, sobald wir mit anderen Menschen konfrontiert sind. Deshalb resistent gegen Ermahnung sind, weil wir denken, weil du denkst, ja, dass du sowieso mehr Recht hast und mehr Einsicht in das Leben und in Gottes Wort und überhaupt in alles. Und dadurch bleiben wir verdammt auf falschen Wegen zu gehen, wenn wir sie einmal eingeschlagen haben, wenn wir nicht bereit sind, uns davon abbringen zu lassen. Und darum die Ermahnung, die ich nur jedem geben kann, jedem jungen Mann, aber auch jedem anderen Menschen. Und viele altgediente Nachfolger des Herrn haben uns das vorgemacht. Jede Ermahnung scheint sie auch zuerst mal noch so töricht, wirklich erst mal ernst zu nehmen im Gebet, nicht sofort sie abzuweisen, sondern wirklich erst mal sie anzunehmen, mitzunehmen, darüber nachzudenken, zu beten und dann vielleicht an anderer Stelle, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal darauf zurückzukommen, möglicherweise sich dafür zu bedanken oder auch noch Einwände dafür zu nennen. Stolz ist ein Fallstrick. Auf der anderen Seite führt auch Stolz zu einer anderen Art von Übel, nämlich Stolz lässt oft junge Männer oder führt junge Männer dazu, auf ungeistliche Art für vermeintlich geistliche Ziele einzutreten. Auch das ist ein Punkt, wo sich wirklich jeder junge Mann, vor allem die, die Eifer für Gottes Reich haben, prüfen muss. Ja? Es sind meist die jungen Männer, die für Trennungen sorgen, wegen Lehren, die eigentlich keine Trennung verursachen sollten. Und wenn, dann ist auch die Frage, wie stark. Es sind meistens junge Männer, wenn ich davon gehört habe, dass jemand Unfrieden in einer Gemeinde gestiftet hat. Und es sind häufig junge Männer, die schnell dabei sind, eine Gemeinde zu verlassen, ja, vielleicht sogar eine eigene zu gründen, weil sie denken, dass in ihrer alles so schlimm läuft, dass sie da nicht mehr bleiben könnten. Und das liegt eben auch daran, dass wir eben selbst noch weniger Fehler gemacht haben als andere und darum weniger Gnade haben mit den Fehlern anderer. Stolz ist ein Fallstrick. Und darum fordert die Schrift auch auf in Römer 12, Vers 3. Sie fordert jeden auf, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt. Und in 1. Korinther 8, Vers 2 steht, wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Stolz ist falsch und wieder schreibt Ryle gut dazu, in unserem Stolz sind wir dem Teufel und dem gefallenen Adam ähnlicher als Christus. Stolz. Ein anderer Punkt, nur kurz genannt, Impulsivität. Nun, es ist, denke ich, allgemein bekannt, dass in der Jugend Emotionen noch oftmals höher kochen. Impulsivität muss auch durch Besonnenheit begegnet werden, eben gerade um Gefühle in Schach zu halten. In Sprüche 25, 28 steht, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Und was heißt das? Eine Stadt mit niedergerissenen Mauern ist eben schutzlos. Und so ist ein unbesonnener Mensch oftmals schutzlos den eigenen Emotionen wie Zorn oder sei es auch Verliebtsein einfach schutzlos ausgeliefert, dass sich ihn sofort hingibt. Das ist ebenso etwas, was oftmals auf falsche Wege führt. Noch etwas, was oft bei jungen Männern beobachtet werden kann, ist Faulheit. Ja? Obwohl wir oftmals noch oder in der Regel mehr Energie, körperliche, physische Energie haben als ja, wir, wenn wir 30 Jahre älter sind, dennoch ist Faulheit oftmals ein Kennzeichen. Ja, woran sieht man das? Ich denke, niemand tendiert dazu, länger zu schlafen als junge Männer. Und niemand ist in der, oder grundsätzlich sieht man auch, dass in der Schule meistens tendenziell die Jungs schwerer fürs Lernen zu begeistern sind als die Mädchen. Faulheit ist auch etwas, was einfach auf falsche Wege führt, was uns einfach daran hindert, den richtigen Weg zu gehen. Daran hindert, etwas ja, zu lernen und etwas zu tun für den Herrn. In Sprüche 21, 25 steht, dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Und in Sprüche 18, Vers 9 steht, schon wer nachlässig ist in seiner Arbeit, ist ein Bruder des Zerstörers. Faulheit ist schlimm. Faulheit ist schlimm, denn wir sind Arbeiter. Wir haben die Aufgabe, für Gott zu arbeiten. Wir sind seine Sklaven. Und wer faul ist, der weigert sich einfach zu arbeiten. Und das ist nicht in Ordnung. Wir haben nicht die Freiheit, mit unserer Zeit und Kraft zu tun, was wir wollen, jeden Tag zu verschlafen. Gott wird uns fragen, oder frag dich auch jetzt, ja, wie verwendest du die Zeit, die ich dir gebe, die Zeit und die Kraft? Wie verwendest du sie? Und darum sei besonnen, denk darüber nach, was macht Sinn? Wie macht es Sinn, meine Zeit und Kraft zu verwenden? Sei besonnen. Ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist Vergnügungssucht. Ja? Vergnügungssucht kommt bei dem durch, der nicht faul ist, aber auch keine Disziplin hat. Genauso wenig Disziplin wie der Faule, aber eben Tatendrang und dann tut man eben genau das, alles, worauf man eben Lust hat. Anstatt sich zu fragen, was ist das Richtige zu tun, sich zu besinnen, zu überlegen, wie sollte ich meine Zeit verwenden, wie werde ich am meisten letztendlich einen Wert daraus schlagen. Aber wer nicht darüber nachdenkt, der wird einfach Tag für Tag auch vertrödeln. Und wieder schreibt Ryle dazu, alles, was uns ein aufregendes Gefühl gibt, unser Denken betäubt und uns nicht mehr aus dem Kopf geht und unsere Sinne und unser Fleisch befriedigt, hat Macht über unser Leben, wenn wir das Vergnügen lieben. Es hat Macht, es sollte keine Macht haben. Seid wachsam, seid nicht wie die Leute, von denen Paulus sagt, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. 2. Timotheus 3, Vers 4. Vergnügungssucht, auch ein Fallstrick, der einfach davon abhält, das Richtige aus seinem Leben zu tun und das Potenzial, das Gott einem gegeben hat, auszuschöpfen. Und ein letzter Punkt, den ich noch nennen möchte, dem mit Besonnenheit entgegengewirkt werden soll, ist Menschenfurcht. Gerade junge Männer neigen auch oft dazu, weil sie eben oftmals, weil wir oftmals einfach noch unsicherer sind im Leben, ja, wir haben noch weniger erlebt und darum sucht man oftmals den Halt in der Bestätigung anderer. Je jünger man ist, wie gesagt, desto unsicherer und daher kommt das oft. Aber wer Gottes Wort kennt und den richtigen Weg kennt, der sollte eigentlich, ja, der sollte, der muss bereit sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Egal, was die anderen sagen. Ryle schreibt wieder dazu, keiner von euch sollte etwas auf die Meinung von anderen Menschen geben, wenn klar ist, was ihr tun sollt. Glaubt mir, es ist großartig, Nein sagen zu können. Es ist großartig, Nein sagen zu können. Das ist ein Wort. Und der Herr spricht in seinem Wort, der bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest. Vor dem Menschenkind, das wie Gras dahin geht. Das wie Gras dahingegeben wird und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet hat. Ja, wer sind wir, dass wir Menschen fürchten anstatt Gott? Es ist töricht und wären wir bedacht, würden wir überlegen, würden wir merken, wie dumm das ist, auch wenn unser Gefühl und unser Inneres uns oftmals dazu treibt. Übrigens stand das gerade in Jesaja 51, 12 und 13. Und all diese Gefahren sind einfach real und allgegenwärtig für junge Männer. Und darum sollten wir umso mehr bestrebt sein, die Stille vor Gott zu suchen und uns und auch den Herrn zu fragen, lebe ich richtig? Lebe ich richtig? Schöpfe ich mein Potenzial aus? Junge Männer brauchen darum Besonnenheit, um eben zu überlegen, welcher Weg der richtige ist. Das ist die alleinstehende Mahnung hier, aber nun fährt er fort in Vers 7. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Und viele Übersetzungen bringen hier diese eine Verbindung zum Ausdruck. Allgemein kann gesagt werden, es gibt viele grammatikalische Schwierigkeiten in diesen wenigen Versen, die nichts am grundlegenden Sinn der Verse ändern, aber eben gerade zu ihre Verbindungen. Und so übersetzt hier zum Beispiel die Elberfeld-Übersetzung von 2003. Die jüngeren Männer ermahne ebenso besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Also hier ist diese Verbindung ganz klar gegeben, durch dieses indem. Ja, er soll sie ermahnen, indem er ihnen ein Vorbild ist. Auch wenn die Schlachter diese Verbindung so nicht zum Ausdruck bringt, wird doch natürlich klar, wenn er ein Vorbild sein soll. Nun, Titus ist ein junger Mann. Wem ist er also automatisch als erstes ein Vorbild? Den jungen Männern. Natürlich sollen wir allen ein Vorbild sein, das sagt Paulus an Timotheus, aber ganz besonders denen, die uns am ähnlichsten sind, ja, die uns am ehesten nacheifern können. Denn gerade zu solchen hat man natürlich hat Titus zu den jungen Männern am ehesten einen besonderen Zugang und dadurch auch eine besondere Aufgabe, sie zu lehren. Er soll sie natürlich auch im Wort lehren. Das ist keine Ausrede, nun einfach sich davor zu zieren und sich ja eben doch letztlich in Menschenfurcht zu leben, weil man sich fürchtet, Menschen direkt anzusprechen. Na, das nicht, aber eben wir wissen, dass wörtliche Ermahnung immer stärker wird, wenn sie auch vorgelebt wird. Bei den jungen Männern, er hat nicht nur die Möglichkeit, ihnen zu sagen, dass sie ihre Emotionen im Griff haben sollen, sondern er kann es ihnen vorleben, als junger Mann. So können sie nicht sagen, oh, das ist bei uns anders. Nein, es ist bei ihm genau gleich. Genauso kann er nicht nur sagen, dass sie ihre Zeit und Kraft für Gottes Reich investieren sollen. Er kann es vorleben. Vorbild ist immer die beste Art der Unterweisung. Und oder ergänzt und macht jede Unterweisung wirksam. Darum heißt es auch von Christus, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. 1. Petrus 2,21. Auch Christus hat doch Vorbild gelehrt. Christus verlangt nichts von uns, was er nicht selbst getan hat. Er verlangt von uns demütig, sanftmütig und leidensbereit zu sein, aber er war alles. Er hat es uns vorgemacht. Und so sollen auch wir alles, was wir lehren, auch wirklich anderen vormachen und bereit sein, ein Vorbild zu sein. Jeder von uns sollte eigentlich bestrebt sein, ein Vorbild zu sein, indem er ein Abbild von Christus ist. Aber ja, was bedeutet ein Vorbild sein? Ein Vorbild ist bereit, den ersten Schritt zu tun, dass andere ihm folgen können. Ein Vorbild ist damit auch immer ein Anführer. Ein Vorbild ist bereit, das Richtige zu tun, auch wenn es sonst noch keiner tut. Das Richtige tun, auch wenn es sonst noch keiner tut. Vorweggehen. Und ja, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass besonders junge Menschen Vorbilder brauchen, weil sie noch mehr zu lernen haben als Ältere. Darum frage dich, auch als alter Mann hier, bist du ein Vorbild für die jungen Männer? Gib uns den Halt, den wir manchmal brauchen, wenn es darum geht, schwere Entscheidungen zu treffen, indem du es vormachst. Noch ein anderer Punkt möchte ich hier dazu ansprechen. Es heißt in Vers 7, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst. Und gerade diese Ermahnung, ja, hier für die Lehre, da gibt es auch große jetzt nun Differenzen, vor allem unter Auslegern. Was bedeutet das? Denn es ist grundsätzlich wieder schon etwas schwieriger zu übersetzen. Und die Grundermahnung in Vers 1 war ja schon, nun bringe ihnen bei, wie sie leben sollen, entsprechend der guten Lehre. Also wir gehen eigentlich schon davon aus, dass sie gute Lehre haben. Natürlich sollte auch und braucht jeder Junge und jeder alte Mann und jede junge und jede alte Frau gute Lehre. Jeder braucht das wahre Evangelium und so viel wie möglich Wahrheit aus dem Wort Gottes, um richtig zu leben und Gott Ehre zu machen. Aber weil das hier quasi ja schon vorausgesetzt wird, gehe ich davon aus, dass es hier etwas anders zu verstehen ist, und zwar gibt es hier die neue Genfer Übertragung sehr gut wieder, meiner Meinung nach, wenn sie schreibt, wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Also so wird dort dieser Teil von Vers 7 wiedergegeben. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Und was heißt das letztlich? Wenn ich aufrichtig lehre, dann heißt das, dass ich wirklich zuallererst mal, dass ich selbst bereit bin, mein Bestes zu geben, zu tun, was ich von anderen verlange. Dann lehre ich aufrichtig. Dann werde ich auch realistisch lehren. Dann werde ich keine hochgestochenen Forderungen stellen, weil ich selbst gar nicht verstehe, wie schwer diese einzuhalten sind. Nein, dann werde ich dann bin ich glaubwürdig, weil ich auch das nötige Verständnis zum Ausdruck bringen kann, wenn ich selbst mein Bestes gebe, zu tun, was ich von anderen verlange. So soll Titus sein, er soll also ein glaubwürdiges Vorbild sein. Er soll nicht Wasser predigen und Wein saufen, wie es so schön heißt. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Wenn allerdings doch, und das möchte ich nur kurz ansprechen, wirklich die Lehre an und für sich gemeint ist, dann können wir auch diesen Gedanken noch daraus ableiten, der auch durch und durch biblisch ist, nämlich, dass, ja, denn dann soll er ja jungen Männern ein Vorbild darin sein, was für eine Lehre er vertritt und auch verkündigt. Und das erinnert uns daran, dass jeder junge Mann in gewisser Weise, dass jeder Mann allgemein eine Verantwortung hat, bis zu einem gewissen Grad ein Lehrer zu sein, sich auszukennen. Natürlich gibt es dort Abstufungen, wer dort mehr oder weniger begabt ist, aber kein Interesse an Lehre zu haben, heißt so viel wie kein Interesse an Gott zu haben. Und das ist natürlich falsch. Wir sollen unverdorben sein in der Lehre, das heißt wirklich sich Gedanken machen über die Lehre, sie kennen, Gott kennen und auch fähig sein, sie weiterzugeben. Junge Männer brauchen Vorbilder. Der nächste Punkt, der genannt wird, ist würdiger Ernst. Und hier unterscheidet sich dann wieder nun mancher Ausleger und manche Übersetzung, nämlich darin, ob dieser Ernst allein auf die Lehre bezogen wird oder ob es als Extraermahnung gefasst werden soll. Ich habe mir hier die Freiheit genommen und denke, das ist auch auf keinen Fall verkehrt, es als Extraermahnung zu fassen, denn egal wie es gemeint ist, Ernst ist allgemein eine Tugend, aber sie ist besonders wichtig bei der Lehre. Und so möchte ich es nun auch verkünden. Junge Männer brauchen Ernsthaftigkeit. Nun, was heißt Ernsthaftigkeit? Das ist natürlich die erste Angebrachte Frage. Ernsthaftigkeit klingt erstmal steif und ungemütlich, humorlos und nach Freudlosigkeit, aber das heißt es letztlich nicht. Die Bibel fordert uns nämlich sowohl zu Ernsthaftigkeit als auch zu Freude auf. Ernsthaftigkeit und Freude, und das heißt, beides ist möglich. Ernsthaftigkeit bedeutet letztlich, dass ich jeder Sache mit dem Ernst begegne, der ihr gebührt. Das heißt, ich kann Witze hören und verstehen und darüber lachen, wenn ich weiß, dass es ein Witz ist. Allerdings, wenn dieser Witz unangebracht ist, dann werde ich nicht lachen, weil ich ernst genug bin, um Sünde ernst zu nehmen. Hierzu bringt wieder Ryle ein interessantes Zitat in seinem Buch Gedanken für junge Männer. Und zwar zitiert er dort Matthew Henry, der schreibt von einem Mann und sagt von ihm, seine früheren Gefährten besuchten ihn und sagten zu ihm, er würde schwermütig werden. Aber er antwortet, nein, ich bin nur ernst. Denn alles um mich herum ist ernst. Gott beobachtet uns ernsthaft. Christus tritt ernstlich für uns ein. Der Heilige Geist bemüht sich ernsthaft um uns. Gottes Wahrheiten sind ernst. Unsere geistlichen Feinde sind ernsthaft bemüht, uns zu ruinieren. Arme verlorene Sünder in der Hölle sind ernst. Warum sollte ich also nicht ernst sein? Wir haben allen Grund, ernst zu sein und ernst durchs Leben zu gehen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man über keinen Witz lachen kann, aber eben dann, wenn das angebracht ist. Es heißt auch nicht, dass man sich keine Zeit für Spaß und Vergnügen nehmen kann. Kann man. Aber eben nur so viel, wie angebracht ist, weil ich eben dem Leben mit dem gebührenden Ernst begegne. Ernsthaftigkeit. Eine weitere gute Beschreibung dafür steht in Prediger 11, Vers 9. Dort schreibt Salomo, freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann. Freue dich. Also auch, und auch wieder an junge Männer. Freue dich in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles sein Urteil sprechen wird. Also, ja, nimm dir die Freude, wenn du sie siehst und sie angebracht ist, aber beurteile alles daran, Gott wird einmal darüber urteilen. Wird er es gutheißen? Oder tadeln, dass ich hier die Zeit so verwendet habe und hier vielleicht, ja, dies und jenes getan habe. Prüfe, was du tust, anhand dem, was Gott einmal darüber urteilen wird. Und das hat natürlich auch wieder mit Besonnenheit und Bedachtheit zu tun. Junge Männer brauchen Ernsthaftigkeit. Übrigens der Punkt, der auch mich am meisten überführt hat. Ernsthaftigkeit. Ah, noch ein Punkt, aber zur Ernsthaftigkeit, den ich noch nennen wollte. Wie gesagt, einerseits allgemein, andererseits ganz besonders braucht es Ernsthaftigkeit in der Lehre. Was bedeutet das letztlich? Nun, zuerst mal heißt es, dass ich bemüht bin, die Wahrheit zu erkennen. Es bedeutet, dass ich nicht einfach schulterzuckend sage, ja, ist doch jetzt letztlich egal, was Gott hiervon oder davon sagt, ist doch letztlich egal, ob man sich scheiden lassen darf oder nicht. Hauptsache, du bist glücklich. Ist doch letztlich egal, ob es wirklich so schlimm ist, sich zu betrinken oder nicht. Nein, Ernsthaftigkeit in der Lehre zeigt, ich bin mir bewusst, es ist wichtig, wichtig nicht zu sündigen und darum wichtig zu erkennen, was ist richtig und was ist falsch. Es ist wichtig, Gott richtig zu erkennen. Es ist wichtig, ob Gott ein dreieiner Gott ist oder nicht. Es ist wichtig und darum nahe ich mich dem mit Furcht und Ernsthaftigkeit, indem ich mir Zeit nehme, alles behutsam zu überprüfen, nicht schnell schöne Gedanken übernehme, sondern wirklich hinterfrage und auch darauf achte, wo nun wirklich Unterschiede sind und sie dann natürlich auch beurteile, welcher Unterschied ist gravierend und welcher nicht. Es schließt also frommen Agnostizismus aus, es schließt aber auch falsche Ökumene aus. Nun, ich muss auch ernsthaft beurteilen, was sagen die anderen über Christus? Verunehrt es ihn oder nicht? Wenn wirklich Gott zu verehren mein höchstes Lebensziel ist, dann muss ich doch wissen, ob das, was ich oder andere sagen, ihn verehrt oder verunehrt. Ich möchte aber gleichzeitig auch sagen, Ernsthaftigkeit bedeutet nicht einen krankhaften Sektierergeist. Es bedeutet eben auch zu beurteilen, Was ist der Trennung wert und was nicht? Einfach Ernsthaftigkeit, Bedachtheit. Und ich denke, ich muss nicht dazu sagen, dass gerade jungen Männern es oftmals an dieser Ernsthaftigkeit eben fehlt. Und deshalb muss man sich auch oftmals bewusst dafür entscheiden. Ich spreche aus Erfahrung. Ernsthaftigkeit. Den nächsten Punkt, den ich nennen möchte, und damit kommen wir schon zu Vers 8, denn es sei gesagt, hier wird ja aufgezählt in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Nun, nur Schlachter zählt hier sowohl Unverfälschtheit als auch Unverderbtheit auf. Und zudem kann gesagt werden, dass beides letztlich vom Sinn her genau das Gleiche bedeutet. Also Unverfälschtheit könnte genauso mit Unverderbtheit übersetzt werden. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir gut tun, es bei diesem einen Begriff zu belassen. Wie gesagt, weil auch die meisten anderen Übersetzungen oder alle, die ich gesehen habe, ja, den zweiten nicht anfügen. Das heißt dann wohl, dass er in eben den meisten alten Handschriften nicht enthalten ist. Aber nun kommen wir zu Vers 8 und was heißt es dort? Gesunde, untadelige Rede. Anders ausgedrückt, junge Männer brauchen eine beherrschte Zunge. Und auch da muss ich wohl nicht dazu sagen, dass das nicht unbedingt zu unseren Kardinaltugenden gehört. Jakobus schreibt dazu in Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Jakobus 3, Vers 2. Wie sehr man seine Zunge im Griff hat, sagt also viel darüber aus, wie viel man allgemein an Selbstbeherrschung hat. Und in Jakobus 3, Vers 5 heißt es, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. So schwer wie die Zunge zu bändigen ist, so wichtig ist es, dass sie gebändigt wird, weil sie eben großen Schaden anrichten kann. Und es gibt viele Wege, mit der Zunge Schaden anzurichten. In den Sprüchen, lesen wir viel davon. Wir können mit unserer Zunge aufbrausend werden, wir können lügen, wir können übertreiben, Polemik und Beleidigungen raushauen. Vorschnell zu reden und zu urteilen ist falsch und ist die Zunge schlecht gebraucht. Eigenlob, Verleumdung, harte, unbarmherzige Antworten. Zu streiten, streiten tun wir mit der Zunge. Mit unserer Zunge stoßen wir verletzende Worte aus und lassen oftmals unserem Ärger freien Lauf. Mit der Zunge können wir viel Schaden anrichten, darum ist es umso wichtiger, darauf zu achten, gesunde, untadelige Rede zu praktizieren. Ja, wie gesagt, denn gerade wir sind ja dazu auch veranlagt, eben dass Emotionen hochkochen. Darum ist es umso wichtiger, dass sie nicht überkochen und dass der Mund davon überläuft. Vielmehr, ich schlage Epheser 4,29 auf, ist das unsere Bestimmung? Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörer Gnade bringe. Alles, was du sagst, soll von Vorteil für den Hörer sein. Nichts soll einfach nur, ja, nichts sollte ihm schaden. Alles sollte ihm von Vorteil sein. Ihm Gnade bringen, ihn ermutigen oder vielleicht auch zurechtweisen, ihn erfreuen, ihn aufbauen. Gnade sollte es bringen. Gesunde, untadelige Rede. Und nun noch eine letzte Ermahnung. Ich lese Vers 8 zu Ende. Damit, also all das, was jetzt getan werden soll, soll getan werden, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Nun, fragen wir uns als erstes, welcher Gegner? Wo kommen hier auf einmal Gegner her? Nun, Paulus sieht immer Gegner, weil er einen Blick für Gottes Werk hat. Und das brauchen junge Männer. Junge Männer brauchen einen Blick für Gottes Werk. Es braucht jeder, aber eben auch besonders sie, weil auch das nötig ist für Besonnenheit. Ein Blick für Gottes Werk, oder wir könnten auch sagen, ein Blick für geistliche Realitäten. Paulus war bewusst, dass er ständig im Kampf, in einem Kampf steht, dass in dieser Welt ständig ein Kampf zwischen Licht und Finsternis herrscht. Der Konflikt findet überall statt. Die zu erobernden Gebiete sind die Herzen von Menschen, von all den Menschen da draußen. Die Waffen sind auf der einen Seite das Wort Gottes und auf der anderen Seite die Lügen der Welt. Und geführt werden diese Waffen eben, indem sie verkündigt und indem sie ausgelebt werden. So wird das Wort Gottes als Waffe geführt, indem es vorgelebt und verkündigt wird. Und darum ist auch all das Bisherige so wichtig. Denn Paulus war bewusst, jedes Gespräch mit dem Nachbarn, jeder Tag bei der Arbeit, jeder Familienbesuch, bei all diesen Gelegenheiten gilt es, das Wort auszuleben und darzustellen. Jede grimmige Bemerkung, jeder unangebrachte Witz und jede Unlauterkeit, eben Falschheit bei der Arbeit, all das würde die Waffe des Wortes, die es ja zu verkündigen gilt, in der nächsten Konfrontation schwächen oder sogar unbrauchbar machen. Weil eben gesehen wird, weil es eben Grund zum Lästern gibt. Wenn gesagt werden kann, du hältst dich selbst nicht daran oder du verkündigst jetzt das, aber schau mal, was du hier getan hast, wie böse du da deinen Kollegen behandelt hast. Er sieht immer diesen Kampf und will deshalb immer, ja, diese Waffe in rechter Weise führen. Diesen sich nicht selbst unnötig schwächen in diesem Kampf. Hingegen, wenn Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Freude dich kennzeichnen, wird das immer eine Bestärkung sein in der nächsten Konfrontation. Und jetzt frage dich, hast du diese Sichtweise? Gehst du mit diesem Blick durchs Leben? Siehst du, was Gott und was der Teufel in dieser Zeit, in dieser Welt tun? Ist das dein Blick, mit dem du in jeden Tag gehst? Auch heute bin ich ein Streiter im Kampf für den Herrn. Ein Streiter nicht mit Waffen oder mit Gewalt, sondern mit Worten und Barmherzigkeit, indem ich eben, ja, den Dienst der Versöhnung tue, wie es an anderer Stelle heißt, weil ich Menschen mit Gott versöhnen möchte. Siehst du diesen Kampf? Lebst du täglich mit diesem Bewusstsein oder gehst du morgens raus zur Arbeit und blendest alles aus, tust einfach deine Arbeit und kommst abends wieder heim und bist dann vielleicht wieder ein bisschen geistlich? Das ist nicht das Leben, wozu Gott uns berufen hat. Wir sollen täglich mit dem Bewusstsein dieses Kampfes leben, dieser Aufgabe, dieses Werkes, was in dieser Zeit geschieht. Darum frage dich, begleitet dich dieser Wunsch? Ich will, dass Menschen Gottes Wort hören und glauben, überall hin, wo du hingehst. Ist es dein beständiges Gebetsanliegen und schmerzt es dich zu wissen, dass Menschen verloren gehen? Auf der anderen Seite, wenn du das nicht hast, hast du überhaupt einen Blick für deinen eigenen geistlichen Zustand? Bist du dir überhaupt, kannst du überhaupt mit Gewissheit sagen, wo deine Seele einmal sein wird? Ist das eine Sache, die dich beschäftigt? Würde es dich zutiefst beunruhigen, nicht zu wissen, wo du einmal hingehst? Kannst du ein vollkommenes Ja und Amen sagen, wenn ich dich fragen würde, ist Christus für deine Schuld am Kreuz gestorben? Junge Männer und alle Menschen brauchen einen Blick für geistliche Realitäten, für all diese geistlichen Realitäten, die Christus, die Gott geschaffen hat. Die Realität, dass Sünder einmal verloren gehen werden, weil Gott sie richten wird. Allein schon die Realität, dass wir Geschöpfe Gottes sind, aber eben auch die Realität, dass jedem heutzutage Gnade Tag für Tag angeboten wird. Gnade und Erlösung stehen jedem Menschen zu jeder Zeit offen. Du brauchst sie nur ergreifen, wenn du sie noch nicht hast. Aber viele lassen sie sausen, weil sie eben unbedacht und unbeschwert in den Tag leben, unbesonnen sind, unbedacht, nicht ernst und keinen Blick für geistliche Realitäten haben. Und genauso gehen Christen nach draußen, die vielleicht ewiges Leben haben, aber bieten es keinem an, weil sie genauso unbeschwert, weil sie sich von dieser Unbeschwertheit anstecken lassen. Lasst euch nicht davon anstecken. Vielmehr steckt ihr sie an mit ernsten Gedanken. Lass uns die Welt um uns herum anstecken mit Ernsthaftigkeit und einen Blick für geistliche Realitäten, für Gott. Und wer diesen geistigen Kampf vor Augen hat, dem muss es auch Antrieb werden, eben seine eigenen Begierden zurückzustellen, damit dieses Wort durch alles gestärkt wird. Jesus sprach in Matthäus 5,16: So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, sodass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Natürlich müsst ihr ihnen dafür sagen, dass es sie für euren Vater im Himmel tut. Aber ihr müsst auch die guten Werke tun. Wir müssen die guten Werke tun. Du musst sie tun und dann verkündigen, Gott hat mir befohlen, so zu handeln. Matthäus 5, 16 war das. unser Licht soll leuchten vor den Leuten. Damit möchte ich schon zum Ende kommen. Ich hatte zu Beginn gesagt, dass es bei den jungen Männern viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren gibt, weil sie einerseits eben in Gottes Plan Anführer sind. Ja, je nachdem, wie jung oder alt du bist, könntest du jetzt schon ein Anführer sein oder auch in der Zukunft einer werden. Wie sieht das aus? Hast du das vor? Hast du vor, Gott von ganzem Herzen zu dienen? Vielleicht ein Leiter, ein Anführer seiner Gemeinde, seines Werkes in der Welt zu sein? Oder bist du dabei, dein Potenzial zu vergeuden durch Faulheit, weil du zu stolz bist, ja, und deshalb lieber deine eigenen Wege gehst? Lass uns nicht auf falsche Wege führen, sondern dass wir dem Herrn nachfolgen, das soll unser Ziel sein. Und darum möchte ich jetzt nochmal bitten, dass sich jeder all das nochmal zu Herzen nimmt und wirklich heute Mittag ins Gebet geht und sich vor Gott prüft. Jedermann, der sich noch nicht als sehr, sehr alt bezeichnen möchte. Frage dich, bist du besonnen? Oder lässt du dich doch meistens von irgendwelchen Trieben vom rechten Weg abführen, sei es Emotionalität oder auch den Dingen, die noch gekommen sind, dem Trieb nach Vergnügungssucht, dem Trieb der Faulheit, dem Trieb aufs Sofa und vor dem Fernseher. Bist du besonnen? Lebst du bedacht und bewusst? Zweitens, bist du deinen Altersgenossen oder den Jüngeren ein gutes oder ein schlechtes Vorbild? Drittens, kennzeichnet dein Denken eine heilige Ernsthaftigkeit? Oder lebst du unbeschwert dahin, während die Menschen um dich herum zur Hölle fahren? Hast du deine Zunge im Griff? Oder wirst du schnell mal ausfallend? Und zuletzt, lebst du täglich mit einem Blick auf Gottes Werk? Ich hoffe, dass wirklich jeder diese Ermahnung ernst nimmt. Sie kommt aus Gottes Wort und darum an Gott, an dich. Frage dich, hinterfrage dich. Und wenn du dabei merkst, oh, ich kann das eigentlich nicht. Ja, ich krieg das einfach nicht hin. Ich krieg meine Zunge einfach nicht in den Griff. Nun, das ist genau das, was kommen muss. Genauso muss es sein, denn Gottes Wort sagt uns, wir können uns nicht selbst ändern, aber es verlangt von uns, dass wir unsere Sünde erkennen und dann zu Gott flehen, Herr, hilf mir davon loszukommen. Und er hat verheißen, unsere Gebete zu erhören. Ja? Wenn du das wirklich erkennst und Gott bringst, dann erwarte, dass er dir helfen wird. Nimm dir nur im Herzen vor, dass du dich wirklich ändern willst und bitte den Herrn um Hilfe. Und meine Hoffnung ist, dass dadurch wirklich jeder von uns umso mehr und umso brauchbarer Gott in seinem Werk dient, sein Werk vorangeht, noch viele Menschen gerettet und Gottes Name noch viel verherrlicht wird, bis er wiederkommt. Amen.